Wir haben ja in Südafrika zwei Leute, die wir unterstützen. In Südamerika auch zwei und Rumänien auch noch einmal zwei. Und damit es nicht immer wieder untergeht, ich denke auch oft nicht dran und es ist auch schwierig, diese Kontakte sehr intensiv zu halten, habe ich die beiden gebeten, ob sie diesen Dienst gerne übernehmen möchten und hin und wieder eben einen Bericht geben, alle zwei, drei Monate. Und das beginnt heute, ja, und sie übernimmt auch den Dienst von der Maria heute, weil die nicht da ist.
Genau, so ist es, ja. Ja, also viele von euch wissen schon von den Missionaren, die wir haben, aber ich mache nur einen kleinen Umriss für die Leute, die es nicht wissen. Wir haben in Südafrika, mitten im Zululand, Bodo und Frau Katja Hoffmann, die sind da seit 2002. Bodo ist ein leidenschaftlicher Evangelist, der mit einem eigenen Selbst Tausende von Menschen mit dem Evangelium erreicht. Sie haben drei Kinder und werden voraussichtlich im Frühjahr, werden voraussichtlich 2015 hier sein. Im Frühjahr. Es gibt viel Gewalt und Mordfälle da in der Gegend, wo er wohnt, aber bei Evangelisationen sehen sie, wie Menschen mit gebrochenem Herzen das Heil in Jesus Christus annehmen und wieder einige, die von dämonischen Machten befreit werden und zum Glauben kommen. Er schreibt, bitte betet für die Neubekehrten in Kwa Madlala und die Leiterin, die sich um sie kümmert. Vielen Dank für eure Unterstützung durch Gebet und Opfer. Ja, leider, er hat eine große Zeltausrüstung. Er sagt, leider sorgen Straßen- und Wetterverhältnisse dafür, dass unsere Ausrüstung immer wieder Reparaturen braucht. Und dann ist die Lydia Menges in Südafrika, in Chile. Sie schreibt, ihr lieben treuen Geschwister auf dem entfernten Kontinent, das war ihr Brief von Mai, also der 7. Mai in diesem Jahr, ganz herzlich grüßen wir euch aus Chile. Sie gründete vor 16 Jahren in 1998 die Mission Christus in der Stiftshütte, um besser in den Anden und um bei der Landbevölkerung bis in den Süden Chiles mit seiner abgelegenen Inselwelt das Evangelium zu verkündigen und Sozialhilfe zu leisten. Sie haben da drei Missionsstationen, von wo aus sie arbeiten. Und Christina Freimann ist auch dabei, von hier im Brothaus, seit einigen Jahren. Und sie machen regelmäßige Besuche bei den Mapuchen, glaube ich, auf dem Land, um ihnen christliche Werte mitzuteilen und ihnen einen Ausweg durch den Glauben an Yahweh, von oftmals Arbeitslosigkeit, Analphabetismus, Gewalt und Lieblosigkeit geprägten Leben zu zeigen. Sie schreibt, wir arbeiten bewusst mit der ärmsten Bevölkerungsschicht und an abgelegenen Orten, um die Bedürftigen mit der Liebe unseres Schöpfers zu erreichen. Sie hat auch einen Rundbrief, der regelmäßig kommt, also alle paar Monate. Einige von euch werden die wahrscheinlich bekommen. Sie schrieb auch diesmal in dem Brief, es gibt oft viele familiäre Probleme. Deswegen hat ihre Gemeinde eine Gebetskette eingerichtet. Wir beten täglich um Besserung. Oft wird es aber zuerst mal schlimmer, aber wir lassen nicht nach mit dem Beten. Und jetzt tut sich was im Untergrund. Die Jugend fängt an, aktiv zu werden. Sie machten Krankenhausbesuche und verteilten Kaffee und Brötchen an Obdachlosen, begleitete sie auf einer Notfallstation im Krankenhaus. Sie schreibt, bitte betet für unsere Kinder- und Jugendarbeit, dass Gottes Geist zum Wirken kommt und dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Es ist oft sehr schwer, darum habt herzlichen Dank, dass ihr an unserer Seite steht für eure Hilfe. Ja, und sie hat einen jungen Mann, der Carlos, der seit einigen Jahren für sie in den Bergen arbeitet. Sie sagt, er hat viele Opfer und manche Entbehrungen gebracht und macht eine tolle Arbeit. Und betet seit einiger Zeit um ein Auto, damit er also Leute von der Mission hin und her fahren kann und manche kleine Frachten transportieren kann. Und sie denkt, dass es wäre richtig, dass er es verdient hat, weil er so eine gute Arbeit aufgebaut hat. Und sie würden etwa 4.000 Euro brauchen, um so ein einigermaßen gutes gebrauchtes Auto zu kaufen. Das war ihr PS praktisch. Ja, nur so als kleiner Überblick noch. Da haben wir noch also in Südafrika der Mario Machio. Stammt aus Turin, ist Italiener. Seit 25 Jahren lebt er dort in Hermanus, am fast südlichsten Ende von Afrika. Er gründete eine Gemeinde dort. Seit 25 Jahren habe ich gesagt, genau, und mit einer angeschlossenen Schule für Kinder aus den benachteiligten Vierteln der schwarzen Bevölkerung. Und gemeinsam mit seiner Frau Celeste betreiben sie verschiedene Projekte, um besonders die Kinder und Jugendlichen zu dienen. Und im September dieses Jahres kommt er wieder zu uns zu Besuch. Genau. Viele kennt auch die Becky Walsh in Rumänien, seit vielen Jahren dort, seit 1989. Nach der Revolution da in Rumänien kam der Dienst noch an Frauen und Kindern noch dazu, und in 1996 begann sie die Arbeit mit Casa Shalom, ein Haus für Straßenkinder. Und sie ist auch immer wieder hier, auch manches Mal sind die Kinder hier. Genau, und dann Hans Aus ist auch in Rumänien, und vor fast 10 Jahren hat er ein Haus der Hoffnung, Casa Speranta, gegründet, um 20 Kinder eine gute Nachmittagsbetreuung, gescheites Mittagessen und Hausaufgabenhilfe zu geben. Einige von diesen Kindern, die sonst perspektivlos geblieben wären, konnten sich so in der Schule verbessern, dass sie den Sprung auf das Gymnasium geschafft haben oder könnten. Sie haben aber nicht das Geld. Er schreibt, wir möchten die fleißigen, begabten Kinder, die sehr arm sind, unterstützen, um sie aus dem Dilemma, in das sie hineingeboren wurden, heraushelfen. Außerdem gibt es trotz Besserung durch die EU noch vergessenen, hilfsbedürftige Alten und Kranken, die wir mit Hilfsmittelpaketen auf ihre Bedürfnisse abgestimmt unterstützen. Er schreibt, helft uns bitte mit Spenden, damit wir denen, die sich selbst nicht helfen können, unter die Arme greifen können. Und ich glaube, das waren alle. Genau. Mhm. Genau, so. Das ist ein kleiner Bericht, gell?
Ihr Lieben, ich möchte die nächsten Sonntage noch einmal kurz darauf zurückkommen. Ich würde gerne, dass wir einmal für die Lydia etwas zusammenlegen, für ihre Arbeit und auch für diese Geschichte von Hans mit diesen Jugendlichen, die nicht aufs Gymnasium können, weil sie einfach zu arm sind. Die leben teilweise so abgeschieden, die können sich nicht einmal eine Busfahrt leisten. Und es ist mit wenigen Mitteln möglich, ihnen hier unter die Arme zu greifen und etwas zu tun. Er kennt die Leute und hat Leute vor Ort, die die Leute kennen, und das Geld ist so gut aufgehoben und angelegt. Das ist ein Langzeitprojekt, wo die Leute Ausbildung bekommen und ein ganz anderes Leben gestalten können letztendlich. So, wir haben noch etwas. Heide, bitte komm nochmal nach vorne. Du sollst kein Anhängsel sein, ja. Auch wenn du jetzt zum Schluss kommst. Die Heide ist letzte Woche 70 Jahre alt geworden. Ja. Ich war auch nicht da vergangenen Sonntag, hatte aber mit der Monika geredet, dass sie letzte Woche deine Blumen mitbringt, und in weiser Voraussicht wusste sie, dass du nicht da bist, und deswegen geschieht es heute erst. Die Heide ist eine Person, sie mit ihrer Mama, die da sitzt, ja, die Elfi, die aus der Gemeinde für mich nicht mehr wegzudenken sind. Ja. Seit Jahren, jetzt arbeiten wir auch zusammen, einmal im Monat einen ganzen Tag bei Menü und Mehr, und sie hat mit den Frauen aus Brandenburg die Frauenarbeit in Brandenburg auch begonnen, und ich finde, dass sie mit ihren Frauen zusammen ein ganz, ganz großer Segen ist. Ja, jedes Mal an diesem einen Mittwoch im Monat, sie hat immer etwas, immer Beiträge und es ist etwas, was die Leute wirklich auch anspricht und für mich ist es ein echtes Vorrecht, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Du bist jetzt 70 geworden, du weißt ja, bei Moses fing es mit 80 erst richtig an, gell? Ja? Also nicht, dass du auf den Gedanken kommst, vielleicht in Rente zu gehen.
Da steht ja nichts drin in der Bibel, dass du in Rente gehen sollst.
Okay. Wir gratulieren ganz herzlich, wünschen dir Gottes Segen von Herzen, dass du deine Gesundheit erhält, dass du fit bleibst, dass du mit deiner Mama noch aktiv bleiben kannst und dass ihr unter dem Schutz des Allerhöchsten steht. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Dankeschön. Genau. Vielen Dank. Der Ludwig hat gemeint, jetzt wäre ich endlich volljährig. Das bin ich und jetzt darf ich selber entscheiden. Aber die beste Entscheidung meines Lebens war am 22. März 1986, da hat Jesus mich erwischt. Und da habe ich Ja zu ihm gesagt. Und das war das Allerbeste, was einem Menschen überhaupt im Leben passieren kann. Und dafür bin ich dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass er mich in diese Gemeinde geführt hat. Das.
Ihr Lieben, ich möchte heute einen Vers in unsere Mitte stellen, den ihr alle kennt, manche sehr gut kennen, manche einfach nur kennen, aber wohl die wenigsten schon wirklich gelernt haben, weil das ein Vers ist, der, wenn es zur Praxis kommt, eine gewisse Mühe macht. Für jeden von uns. Aber es ist wichtig, dass wir uns darauf einlassen, nicht bestimmte Dinge für uns in Anspruch nehmen und andere auf der Seite lassen, sondern dass wir gerade Verse nehmen, die uns vielleicht Mühe machen, obwohl sich dieser Vers sehr gut anhört, dass wir offen sind für dieses Wort Gottes, was er uns sagt, damit uns geholfen wird. Denn darum geht es hier in diesem Vers. Es ist eine erstaunliche Schriftstelle, wo es um die Geduld und das Ausharren der Gläubigen geht. Und Geduld und Ausharren braucht jeder, zumindest zu gewissen Zeiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Schriftstellen, vor allen Dingen im Neuen Testament, die dieses Thema ansprechen. Ich lese mal einige, zum Beispiel aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4, wo es heißt, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten und in Ängsten. Das sagt der Apostel Paulus, der durch gewisse Dinge hindurchging und dessen ganzer Dienst auch von Bedrängnissen und Nöten geprägt war. Und er sagt, in vielem Ausharren sind wir in diesen Dingen und gehen wir durch. Jakobus schreibt in Jakobus 5, Vers 10, nehmt ihr Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Das heißt, er stellt uns Vorbilder hin in schwierigen Zeiten, wo auch Leiden und Dinge da sind, die zu ertragen sind und wo Gott uns durchführt. Nehmt Propheten zum Vorbild. Und wer einmal die Propheten des Alten Testamentes liest, der merkt, ihr Leben war nicht auf Rosen gebettet. Da waren ganz schwierige Dinge und sie haben oftmals ihren Dienst und ihre Leidenschaft für Gott mit dem Leben bezahlt und haben ein Leben geführt, das nicht easy war. Und Jakobus sagt hier, schaut auf diese Leute, nehmt sie euch zum Vorbild, guckt, was sie getan haben. Wenn man da schauen will, muss man natürlich im Alten Testament auch lesen, was war denn überhaupt, was haben sie getan, wo sind sie durchgegangen. Offenbarung 2, Vers 3, da spricht er ja selber, und du hast Ausharren und vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Wir alle neigen dazu, zu Zeiten auch müde zu werden, wo auch Glaubensdinge belastend sind und wir müde werden, aus welchen Gründen auch immer. Und Jesus spricht es hier einer Gemeinde zu und sagt, du hast Ausharren und vieles getragen, bist nur müde geworden. Noch einmal Jakobus, Kapitel 5, Vers 11, dort heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Und dann kommt er auf einen Mann zu sprechen, den wir auch kennen, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und wer seine Geschichte kennt, der weiß auch, dass er jahrelang in Dingen war. Da musste man wirklich ausharren, das war nicht einfach. Und dann kommt er auf Gott zu sprechen, der all diese Dinge gesehen hat, auch im Leben des Hiob. Und dann heißt es, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, der Herr, der voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Manchmal denken wir ja, der Herr lässt seine Barmherzigkeit von uns weg, wenn wir es durch gewisse Dinge hindurchgehen, die uns Mühe machen. Aber hier wird ganz deutlich gesagt, die Barmherzigkeit des Herrn und sein Mitgefühl ist immer da. Und Hiob ging durch diese Dinge hindurch und hat ausgeharrt. Und im Römerbrief schließlich, im 15. Kapitel Vers 4 heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Damit wir durch Ausharren und die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. So, es kann schon mal sein, dass man die Hoffnung verliert, wenn sich Dinge über lange Zeit hinziehen. Und Christsein und Nachfolge an sich sind ja, das ist ja ein Langstreckenlauf. Der beginnt ja nicht und dann ist man schon am Ziel, sondern das zieht sich durch unser gesamtes Leben hin. Und es ist vor allen Dingen ein Langstreckenlauf mit Hindernissen und Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben, wenn wir uns auf den Weg machen. Und im Glauben festzubleiben und nicht nachzulassen in den Dingen, gerade wenn Lasten zu tragen sind, oder wenn wir nicht von notvollem und schmerzhaftem Leid verschont bleiben, und das vielleicht über lange Zeit, dann braucht es Ermutigung immer wieder. Deswegen ermutigt uns die Schrift immer wieder. Und deswegen heißt es hier, durch das Ausharren und durch die Ermutigung der Schriften sollt ihr Hoffnung haben. Die Schrift sagt uns gerade für solche Zeiten und für solche Dinge bestimmte Worte, die in unserem Herzen Hoffnung wecken und die uns freisetzen und die Kraft geben, durchzugehen. Und es braucht Ermutigung, um zu sehen, dass wir nicht ohne Hoffnung sind. Definitiv. Für jeden von uns. Und jeder hat solche Zeiten. Jeder braucht das. Wir alle haben unsere Kämpfe. So oder so. In manchen Zeiten stehen wir in der Gefahr, den Mut und die Hoffnung zu verlieren. Wer meint hier, so stark zu sein, dass ihm das nicht geschieht, der wird merken, dass die Länge der Zeit das erweist, dass jeder zu Zeiten an sein Ende kommt. Aber das ist auch gut, an unser Ende zu kommen, weil das oftmals erst die Möglichkeiten Gottes sind, hier ein tieferes Werk in uns zu tun. In Römer 15, Vers 4 heißt es, damit wir durch Ausharren und die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Das heißt, wir brauchen, ihr Lieben, eine lebendige Hoffnung, die uns zuversichtlich sein lässt und die uns stärkt, auch wenn die Umstände und alles, wo wir durchgehen, alles andere als ermutigend und hoffnungsvoll sind. Gerade in solchen Situationen brauchen wir solche Worte Gottes, die uns wieder aufrichten und die uns den Weg zeigen und die uns mutig machen, obwohl wir vielleicht dabei sind, den Mut zu verlieren. Und eine weitere Stelle, die genau das vermittelt, die finden wir im Römerbrief. Und die hört sich eigentlich sehr, sehr gut an. In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist eine Stelle, die erwähne ich auch öfter. Aber ich möchte mir heute einmal die Freiheit nehmen, diese Schriftstelle auszulegen für uns und ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Vor einigen Sonntagen hatten wir einmal hier gehört in einem Beitrag, dass Gott uns immer hört, weil er wie ein Vater ist, der seine Kinder erhört. Und weil er Vater ist, tut er das und er erhört seine Kinder. Das stimmt, aber es ist dennoch nur eine halbe Wahrheit. Das mit dem Erhören Gottes, das umfasst schon mehr und greift auch tiefer. Ich will einmal eine Auslegung versuchen. Die Bibel zeigt uns immer wieder, wie sich Gott um seine Kinder kümmert. Und dass er sich um seine Kinder kümmert. Und dabei müssen wir ihn nicht überreden, dass er es tut. Sondern er tut es von sich aus. Er tut es von sich aus einfach nur, weil er Gott ist und weil wir seine Kinder sind. In Matthäus 6, Vers 8 sagt Jesus, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, noch ehe ihr ihn bittet. Wir meinen manchmal, wir müssten ihn überreden und sind dann vollkommen enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie wir in unser Gebet hineingelegt haben. Aber auch das ist von der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes abgedeckt, wenn wir genauer hinsehen und auch bereit sind, diese Schriftstellen für uns anzunehmen, die auf uns passen, und nicht nur die für uns passenden herauszusuchen und die anderen auszusortieren. So, der Vater weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr ihn bittet. Das heißt, wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass er uns vielleicht übersieht, weil er möglicherweise gerade so viel zu tun hat und so beschäftigt ist. Gott hat immer viel zu tun. Auch das ist klar. Er ist immer beschäftigt. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis heute. Bis heute. Aber das bedeutet nicht, dass er auch noch nur den Einzelnen, den einen Einzigen übersieht. Ja? Alle meine Haare, die mir ausgegangen sind, hat Gott bemerkt. Es ist ihm nichts entgangen. Jeder Spatz, der vom Himmel fällt, den kennt der Herr und sieht ihr. Wie viel mehr euch, sagt der Herr, wie viel mehr ihr. Ja, Gott achtet auf uns und er weiß um uns in allen Dingen. Wir brauchen hier keine Angst zu haben, weil dieses Wissen in uns sein darf. Wir wissen aber, sagt Paulus hier, wenn wir das nur wissen, dann sind wir auch befähigt, in einer Spannkraft durch Dinge hindurchzugehen, die sehr, sehr schwierig sind. Aber dieses Wissen muss vorhanden sein. Das gibt uns Gottes Wort. So, wir müssen auch nicht befürchten, dass er uns möglicherweise ignoriert. Ja, er sieht uns zwar, aber ignoriert uns und verweigert möglicherweise seine Hilfe, weil wir vielleicht doch nicht gut genug waren, nicht gut genug sind, nicht seinen Vorstellungen entsprechen und seine Fürsorge ja gar nicht verdient haben. Auch diese Angst ist absolut unbegründet, weil Gott nicht nach Verdienst gibt, sondern nach seiner Barmherzigkeit, nach seiner Gnade, nach seiner Fürsorge, nach seinem Wohlwollen, nach seinem großen Plan, nach dem Plan, den er auch mit jedem von uns hat. Und er will immer eins, dass wir wachsen in ihm, dass wir weiterkommen, dass es uns gut geht, tatsächlich. Aber was dieses Gut bedeutet, das muss man auch definieren. Weil nicht unbedingt, was Gott gut nennt, ist vielleicht immer das, was wir gut nennen. Aber Gott hat bei allem, auch bei den Dingen, die nicht so gut sind, ein Ziel, nämlich uns zum Guten zu führen. Und da gebraucht er manchmal Dinge, die wir gar nicht so empfinden. Aber auch dem muss man sich stellen. Ja. So, er tut es einfach, weil wir seine Kinder sind. Er liebt uns, und genauso wie menschliche Eltern sich um ihre Kinder kümmern, weil sie ihre Kinder sind und weil sie sie lieben, und für sie sorgen, so sorgt Gott für uns. Eltern sorgen dafür, dass die Kinder alles haben, was sie brauchen. Stimmt, hier sind viele Eltern unter uns. Bei den vielen sind die Kinder schon groß in der Zwischenzeit. Aber die Eltern tun das, die gucken drauf, dass es den Kindern tatsächlich gut geht. Dass sie entsprechend versorgt und betreut sind, damit sie sich recht entwickeln können. Damit die Entwicklung gefördert wird. Dass sie Kleidung und Nahrung haben, ein Dach über den Kopf. Auch das sagt uns die Bibel zu, dass uns das auch Gott tut. Ja, auch hier er unser Versorger ist. Eltern tun alles, damit es ihren Sprösslingen gut geht. Stimmt's? Gute Eltern, rechte Eltern, die tun das. Und dazu gehört auch, dass die Kinder eine angemessene Erziehung genießen, selbstverständlich, um heranzureifen zu Menschen, die dann als Erwachsene gelernt haben, selbst ihren Mann und ihre Frau zu stehen, damit sie nicht von jedem Sturm des Lebens umgehauen werden und dann vielleicht hier stehen und gar nicht wissen, ja, was ist jetzt überhaupt los? Es war doch alles so super, ich war doch so geschützt, es war doch alles so klasse und jetzt auf einmal geht so ein Sturm hier. So, das tun die Eltern. Und Gott tut es auch. Das tut er auch. Wenn er uns versorgt, dann versorgt er uns nicht immer nur für die augenblickliche Situation, sondern hat auch das Gedeihen und das Wachstum seiner Kinder im Auge. Das tut Gott und das tun Eltern auch, wenn sie einigermaßen durchblicken. So, dabei muss jetzt aber ein Kind auch von klein auf unter dem Schutz der Eltern vieles lernen. Vieles lernen. Jedes Kind. In den ersten Monaten bekommt es die Brust der Mutter. Ja, vielleicht ein ganzes Jahr, vielleicht noch länger. Meine Frau hat einmal eines unserer Kinder sehr lange gestillt. Aber an irgendeinem Punkt ist es dann soweit, dann muss das Kind entwöhnt werden. Und es muss lernen, feste Speise, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und dieser Ausdruck entwöhnt, der kommt nicht von ungefähr. Er stellt nämlich einen Gegensatz dar, nämlich zu verwöhnen. Es gilt nicht, Kinder einfach nur zu verwöhnen, sondern sie auch zu entwöhnen, damit sie stabil werden und zunehmen und kräftig werden. Und hier zum Beispiel, dass die Brust abgestillt wird und das Kind lernt, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Das ist schon auch ein Prozess. Ja. Oder auch den Schnuller. Den Schnuller müssen Kinder wieder abgeben. Wir hatten 5 Kinder, nicht alle haben den Schnuller genommen, aber manche haben den Schnuller genommen. Und wer Kinder hatte, die Schnuller genommen haben, die wissen, welch ein Drama das sein kann, sie von ihrem Schnuller zu entwöhnen. Aber Kinder müssen lernen, dass der Nuckel nicht immer da ist zum Festhalten. Und das kann eine Prozedur sein. Ich habe jetzt überlegt, wie war denn das bei uns? Unser Ältester, unser Sohn, da waren wir mal spazieren. Es kann sein, dass das hier in Bad Aibling war oder in Bad Hölz. Ich weiß es nicht mehr. Da war er klein. Und da war auch wie in Aibling auf jeden Fall so ein Bach, so ein breiter. Und wir hatten schon versucht, ihm den Schnuller abzugewöhnen und immer wieder mit ihm geredet und er wollte einfach nicht. Und als wir da spazieren waren, plötzlich in einem Anflug totalen Mutes, nimmt er seinen Schnuller und will uns zeigen, wie groß er jetzt schon ist und wirft den Schnuller in diesen Bach. Wow, super. Eine halbe Stunde später. Das war der schiere Weltuntergang. Ich brauche meinen Schnuller, ich will meinen Nucki. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Wahrscheinlich hatten wir zu dem Zeitpunkt mehrere Schnuller. Und haben an der Stelle wahrscheinlich noch einmal nachgegeben und er bekam seinen Schnuller wieder. Ja. Aber die Moral von der Geschichte, ein Kind muss lernen, dass es nicht immer alles bekommt, was es gerade will und wonach ihm der Sinn steht. Ja. Es muss in sich eine Stabilität entwickeln, um selbst stehen zu können, gehen zu können, leben zu können. Und das fängt eben schon im sehr frühen Alter an. Ja. Beim Einkaufen zum Beispiel kann man manchmal Mütter erleben, Kinder mit ihren Kindern kann man dann beobachten, wie sie mit ihren Sprösslingen kämpfen. Haben vielleicht viele schon, ja. Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Da sieht der Kleine etwas, was er sogleich unbedingt haben will, und die Mutter sagt nein. Sie sagt nein. Sie hat gute Gründe dafür, doch der Kleine versteht es nicht und will die Entscheidung der Mutter einfach nicht akzeptieren. Aber sie bleibt hart und gibt dem Verlangen des Kindes nicht nach. Dann geschieht Folgendes. Der Knirps wiederum jetzt, der setzt alle Mittel ein, die er hat, um seine Mutter doch noch zum Kauf des erstrebten Gutes zu bewegen. Und wenn das nicht gleich gelingt, kannst du ganz sicher sein, dann geht die Sirene los. Ein Wehklagen und Gezeter und Geschrei. Und Tränen fließen auf einmal, wie auf Kommando, so als starkes Signal, sich doch bitteschön über den armen kleinen Jungen zu erbarmen und ihm doch noch zu geben, was er so gerne haben möchte. Aber die Mutter ist unerbittlich. Und dann kommt's. Böse Mama, sagt der Kleine und spielt damit seinen letzten Trumpf aus. Aber auch das und all das Geschrei und Gezeter und Geheule nützt nichts. Die Mutter nimmt ihren Sprössling an der Hand und zieht ihn hinter sich her, verlässt den Laden, ohne ihrem Kind zu willen zu sein. Auch wenn dieses immer noch lautstark sich wehrt und an der Mutter zerrt und nach wie vor versucht, in die andere Richtung hin zu den Süßigkeiten zu entkommen. Ja. Aber der Griff der Mutter ist fest, die Mama ist stärker und sie lässt ihren Racker nicht los. Nimmt ihn mit sich mit, ab nach Hause. Ich weiß natürlich, das muss ich nur noch kurz erwähnen, ich weiß natürlich, dass das heute manchmal ganz anders ist. Auch das haben wir schon beobachtet, dass die lieben Kleinen mit ihren Eltern machen, was sie wollen. Mein Wille geschehe und nicht deiner, Mama. Hans, was steht da auf deinem T-Shirt? Sag's mal.
Immer bist du der Bestimmer.
Immer bist du der Bestimmer. Immer bist du der Bestimmer. Okay, aber das nur nebenbei. Zurück zu dem kleinen Racker im Laden beim Einkaufen mit seiner Mama. War das nun gut oder war es schlecht? War es recht oder war es böse? War es zum Guten oder war es zum Schaden? Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. So, auch dieses Wort zeigt uns, dass es bei Gott nicht einfach nur darum geht, dass er das Leben seiner Kinder so angenehm wie möglich macht. Darum geht es nicht. Angenehm wie möglich in dem Sinn, dass sie alles bekommen, was sie wollen, und wenn sie es bekommen, dann ist es gut. Dann ist es gut. Hier haben wir einen Punkt, wo das, was wir als gut empfinden, primär und unmittelbar, nicht unbedingt gut ist. Weil das Gute, das Gott hervorbringen möchte, manchmal auf einer anderen Ebene liegt. Und wir vergessen das nur allzu leicht, dass wir von unserem himmlischen Vater zwar alles bekommen, was wir brauchen, und er für alles sorgt, was zu unserem Wachstum und zu unserer Reife nötig ist. Er aber gerade deshalb nicht immer allen unseren Wünschen und Bitten nachgibt. Genau aus diesem Grund. Und dieses Wünschen und Bitten, das kann bei uns auch schon mit Klagen und Geschrei und Unverständnis und so weiter verbunden sein. Wie bei diesem Kind mit seiner Mama beim Einkaufen. Und hier möchte ich noch etwas festhalten. Auch wir erkennen nicht immer die Absichten Gottes mit uns. Heilsgeschichtlich ist alles offenbar, da wissen wir, wo es hingeht. Aber in unserem ganz persönlichen Leben, auch wenn manche Leute das behaupten, die immer wissen, was Gott will, ich bin überzeugt, wir erkennen nicht immer in allem die Absichten Gottes mit unserem Leben. Die aber, und das ist das, was wir wissen können, was Gott offenbart hat, die immer besser sind als das, was wir gerade sehen. Und darin soll unser Herz zur Ruhe kommen. Deswegen offenbart uns Gott diese Dinge. Und deshalb zeigt uns und offenbart Gott hier an diesem Punkt etwas, wobei Geschrei und Gezeter und mit allen Mitteln nicht das geschieht, was wir gerne wollten. Mag es noch so gut sein, es kommt einfach nicht. Und du hast ein großes Fragezeichen, warum tut es Gott nicht? Warum geschieht es nicht? Gott zeigt uns hier etwas, nämlich in seiner Vorsehung und Fürsorge für uns sind nicht immer nur die Dinge zum Segen, die uns augenfällig als gut und angenehm erscheinen. Also Dinge und Umstände, die uns in unserem Bestreben nach Glück und nach Wohlergehen und nach Geborgenheit, so die Befriedigung all unserer Bedürfnisse, die Dinge, die uns da entgegenkommen und die diese Bedürfnisse direkt und unmittelbar erfüllen. Sondern auch das muss uns zum Guten mitwirken, heißt es hier an dieser Stelle, was ganz anders daherkommt und uns manchmal sogar als das Gegenteil erscheint von dem, was wir gerne hätten und was wir uns zu unserem Wohlergehen wünschten. Das ist verrückt, gell? Das liegt daran, dass Gott allmächtig ist, dass er tun kann, was er will und dass er gebrauchen kann, was er gebrauchen will zu unserem Heil. Daran liegt es. Das liegt nicht daran, dass Gott irgendetwas nicht will, was uns gut tut. Sondern es liegt an seiner Erziehungsmethode, dass er alles gebrauchen kann, was er will, weil er souverän ist. Weil ihm nichts entglitten ist. weil sich alles vor ihm beugen muss. Selbst das Böse und die negativen Dinge. Alles. Das wiederum, dieser Gedanke gibt mir große Freiheit. Auch in schwierigen Zeiten. Weil ich auch da weiß, dass Gott nichts entglitten ist. Es ist alles unter seiner Kontrolle. Und er tut alles zum Guten. Auch wenn gerade Böses herrscht. Wir wünschen uns ganz sicher manche Wege, die Gott uns führt, nicht. Die hätten wir uns nicht ausgesucht. Oder gibt es Dinge, die du dir nicht ausgesucht hättest? Gibt bestimmt Sachen in unserem Leben. Ganz klar. Wenn du dein Leben durchcheckst, wird es viele Punkte geben, wo du sagst, wow, das war echt schwierig. Wow, das war ein Schock. Wow, das war eine Enttäuschung. Wow, das war schmerzhaft. Oh, das war schwer. Hätten wir die Wahl, würden wir auf vieles von diesen Dingen verzichten. Die würden wir uns nicht aussuchen, die unangenehm sind, die widrig scheinen, wo unser Wohlbefinden gestört wird und unser Bedürfnis nach Harmonie. Ein Leben ohne Kummer, was dem entgegenläuft, das suchen wir uns nicht aus. Aber genau das alles ist hier mit eingeschlossen, wenn es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Genau das ist mit eingeschlossen. Nächster Punkt. Der Gedanke, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, der ist uns zunächst fremd. Und er erscheint uns auch abwegig. Da es natürlich Umstände gibt und Dinge, die für uns alles andere als pure Freude bedeuten, das ist doch ganz klar. Es gibt ja auch Dinge, die uns sehr schwer fallen, sehr schwer zu schaffen machen, schwer zu schaffen machen können, die eine Last darstellen, die nur schwer zu tragen ist. Was soll daran gut sein? Was soll da gut sein dran? Nun, hier muss man genau lesen. Es heißt nicht, dass alle Dinge, die uns widerfahren, gut sind. Natürlich ist nicht alles gut. Logisch. Doch alles, selbst das, was ungut und negativ und schmerzhaft, ja sogar böse daherkommt und uns so erscheint, muss nach dem Willen Gottes uns für uns zum Guten mitwirken. Das heißt, es muss uns zum Guten verhelfen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Hat mal nachgesehen, das griechische Wort, das hier benutzt wird, heißt synergeo, mitwirken. Und das heißt tatsächlich mitwirken, behilflich sein, mitarbeiten, fördern, verhelfen, uns zu etwas verhelfen. Ja, und der Bezug ist hier zu den Dingen, die wir nicht mögen, die uns schwerfallen. Die verhelfen uns zu etwas nach Gottes Willen, dass wir ohne diese Dinge möglicherweise nicht erreichen würden. Eine Reife, die es ohne diese Probleme und Schwierigkeiten nicht gibt. Einen Stand, den Gott für uns gewählt hat, den wir erreichen sollen, der nicht auf Rosen gebettet zu uns kommt, sondern eher mit Dornen gepflastert ist. Kann das sein, dass Gott etwas Schlechtes zulässt? Ich möchte euch bitten, diesem Gedanken einmal Raum zu geben. Ich habe mal nachgesehen, das Hauptwort, das Substantiv, das zu diesem Verb auch gehört, nämlich synergos, das bedeutet tatsächlich Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, das ist der Synergos. Gehilfe, Helfer. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter, Synergos, als Mitarbeiter Gottes, aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Als Synergos bezeichnet Paulus seine Mitarbeiter, die ihm in der Ernte und in der Ausbreitung des Evangeliums behilflich sind. Und in Philipper 2, Vers 25 schreibt er, ich aber habe es für nötig gehalten, immer gibt es einen Bestimmer, gell? Ich aber habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter, da ist dieses Wort wieder, und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Sein Mitarbeiter ist Diener nach seinem Bedarf. Nun heißt es schließlich noch in 1. Korinther 3, Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. So, da gibt es Mitarbeiter, die helfen, dass etwas Gutes dabei herauskommt, die am Acker, das sind wir, ackern, die da etwas tun, damit etwas Gutes entsteht. Die arbeiten dabei oder am Bau, der noch nicht abgeschlossen ist, bei keinem von uns. Und Paulus nennt Epaphroditus jetzt einen Synergos, das ist dieses Wort, ein Mitarbeiter und Diener seines Bedarfs, der behilflich ist, der mitwirken soll und zu etwas verhelfen soll, nämlich zum Guten. Zum Guten. Und genau dieser Begriff hier, derselbe Begriff wird in unserer Schriftstelle in Römer 8 gebraucht, wo es um Dinge und Ereignisse geht, die nicht alle die pure Freude sind. Aber alles, so sagt Paulus, alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, zum Guten verhelfen und behilflich sein, Gottes Werk an uns zu vollenden. Darum geht es. Sie sind Diener nach seinem Bedarf, uns zum Guten, uns zum Guten. Allein dieser Gedanke müsste uns schon Zuversicht geben, wenn wir in schwierigen Dingen stecken, zu wissen, Gott ist an der Arbeit. Er ist der Töpfer und ich bin der Ton. Und der Druck, den ich jetzt spüre, der gefällt mir nicht unbedingt. Aber er ist dabei, etwas zu formen, nämlich ein Gefäß zu seiner Ehre, das ihn verherrlicht. Das ist sein Ziel, das ihn ehrt und sich nicht hinstellt und sagt, böse Mama, ich will aber, immer musst du der Bestimmer sein. So, Paulus beschreibt hier also das Mitwirken und das Zusammenwirken verschiedener Kräfte und Umstände, die für sich genommen tatsächlich nicht unbedingt gut sind. Doch nach dem Willen Gottes und aufgrund seiner Allmacht müssen selbst diese Dinge dazu dienen, etwas zu bewirken, was für uns gut ist. Darum geht es. Die werden gebraucht für etwas, was für uns gut ist. Das sagt dieser Schriftvers hier. Und das ist die Botschaft, die uns hier mitgeteilt wird. Um diejenigen zu ermutigen, die mit etwas kämpfen oder in etwas stecken, das für sie alles andere als gut erscheint. Um sie zu ermutigen, gerade an dieser Stelle weiterzusehen. Und gerade darum Gott zu erkennen, der sie eben nicht im Stich lässt, der sich nicht zurückgezogen hat, der sie nicht verlassen hat, wie sie vielleicht meinen. Wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Er tut ja nichts. Sondern der auch diese Dinge gebraucht, mit denen du da gerade da kämpfst, um seine guten Gedanken über uns zur Vollendung zu bringen. So, das kann man nur annehmen, wenn man das glaubt. Das Fleisch wehrt sich dagegen. Aber derjenige, der Gott wirklich vertraut und weiß, Gott liebt mich, der vertraut ihn gerade in diesen Dingen, die schwierig sind. Und das ist eine Herausforderung für den Glauben. Es ist leicht zu glauben, wenn alles immer gut läuft. Aber wenn du nichts mehr davon spürst, wo Gott ist, wie er ist, wenn du den Eindruck hast, seine Barmherzigkeit hat sich zurückgezogen von dir, er hilft mir nicht. Dann zu vertrauen und zu wissen, Gott, du bist an der Arbeit und wirst es zum Guten führen. Das ist der Punkt. Ja, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, ist allerdings eine Wahrheit, die unsere natürlichen Reaktionen und Neigungen erst einmal total zuwiderläuft eben. Ja. Wie kann etwas uns zum Guten werden, was für sich genommen gar nicht gut ist und uns so schlecht fühlen lässt? Deshalb sind wir in der Regel ja immer auch auf das ausgerichtet, was uns gut fühlen lässt. Was wir als direktes und unmittelbares Segenswirken des Herrn erleben, als unmittelbare Wohltat Gottes uns zum Guten. Wir denken immer, das ist es. Wenn er uns unmittelbar begegnet und Gutes tut, das ist dann das Gute. Und tun uns dann schwer mit dem anderen, was nicht als unmittelbare Behandlung oder Leitung oder Führung kommt, was wir als nicht gut empfinden. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber wenn es direkt kommt, das fällt uns natürlich leicht. Dazu braucht es aber auch keinen Glauben im Grunde genommen. Das kommt einfach, Gott segnet uns einfach. Gut ist dann dabei, was wir unmittelbar als gut empfinden und was uns als angenehm und wohltuend begegnet. Was jedoch unserem Glücksempfinden entgegenläuft und uns Mühe macht wie Verlust, Schmerz, Enttäuschung, Krankheit, eine Zwangslage, Hindernisse, Misserfolg, eine Krise, das erleben wir natürlich als nicht gut, sondern als unangenehm, unerfreulich, negativ, schlecht, vielleicht sogar als böse oder schrecklich. Und genau hier an dem Punkt setzt der Apostel Paulus an und sagt, wir aber wissen, trotz dieser ganzen Dinge, das ist das, was wir wissen sollen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Darum geht es. Es geht nicht darum, uns ein schönes Leben zu ermöglichen und im Glauben alles abzugreifen, was wir uns nur so vorstellen. Natürlich, das Süßigkeitenregal, das ist riesig für ein kleines Kind. Da gibt es lauter tolle Sachen, jawohl, und die gehören auch alle Gott. Aber er gibt nicht alles zu jeder Zeit, sondern nur das, was in seinem Willen ist, was er uns geben will zu einer bestimmten Zeit, was gut für uns ist, für unsere Entwicklung, für unsere Reifung, zum Lernen, das gibt er uns. Oder denkst du vielleicht, dass Gott etwas entglitten ist in deinem Leben? Dass er dich übersehen hat oder dich gar missachtet und es ihm egal ist, wie es dir geht. So, wenn das der Fall ist, dann müssen wir wieder zurückgehen zu den Anfängen. Zur Milch, zur Babyflasche. Zur Mutterbrust. Das ist ja das, was Petrus an einer Stelle sagt. Er sagt, ihr solltet längst schon Lehrer sein. Diese Dinge solltet ihr alle schon gelernt haben und im Glauben hier feststehen. Nicht hin und her geworfen zu sein, wie es Paulus an einer Stelle sagt. Aber ihr habt nötig, dass ihr wieder die Muttermilch bekommt. Das Trinkfläschchen, den Muckel. Ja, das haben die nötig, die nicht stehen können. Die nicht gelernt haben, im Sturm auf den Herrn ausgerichtet zu bleiben. Und in den schwierigen Dingen trotzdem zu wissen, mein Gott liebt mich und er ist da und er lässt nichts zu, was nicht gut ist für mich. Letztendlich führt er alles zum Guten mit mir, auch wenn es Dinge gibt, die ich als gar nicht gut empfinde. Alles gebraucht er. Was er damit tut, sind ganz unterschiedliche Sachen. Er zeigt uns Dinge darin zum Beispiel. Ja? Er erwartet von uns, dass wir jetzt mal nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Oder dass wir gar nichts sehen und trotzdem sagen, Herr, dir vertraue ich. Ich bin blind. Aber ich weiß, du führst mich recht. Das weiß ich. Ich kann den nächsten Schritt nicht vor Augen sehen, aber ich weiß, dass du mich an der Hand nimmst. Ich weiß, dass du mit mir durchgehst. Und ich weiß, dass du mich auf jeden Fall wieder zu den frischen Weiden und ans frische Wasser und auf die saftigen Weiden führst. Und wenn es jetzt so ist, dass wir hier durch dieses Tal gehen und ich erschaudere, Herr, fällt mir echt schwer, darf man alles sagen, fällt mir echt schwer. Gott, ich blick's überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und wo ich stehe. Aber ich weiß, wer du bist. Du bist gut und du meinst es gut. Und du wirst das alles gebrauchen, um mich zum Guten zu führen und die Dinge zum Guten zu führen. Das ist eine wichtige Lektion, die zu lernen. Die zu lernen. Und über die Ebene hinauszukommen, wo das Kind nur schreit, weil es nicht bekommt, was es gerne hätte. Wir aber wissen, heißt es. Das kann ich sagen. Gott tut nicht deswegen etwas nicht an einer Stelle möglicherweise, weil du vielleicht nicht seinen Vorstellungen entsprichst. Natürlich, du entsprichst genau seinen Vorstellungen. Du bist Ton in seiner Hand. Ton in seiner Hand. Und der Töpfer macht mit dem Ton, was er will. Du kannst ganz sicher sein, dieser Töpfer, mit dem wir es hier zu tun haben, der ist perfekt. Und es wird ihm gelingen. Es gibt ja dieses Holz in der Stiftshütte, Akazienholz, aus dem all die Teile gemacht sind, die dann mit Gold und Silber überzogen werden. Es hat eine Eigenschaft. Akazienholz ist anders wie andere Hölzer. Andere Hölzer haben immer eine Richtung, in die sie gehobelt werden, damit es gut geht. Ja, kannst sie gut hobeln. Und so kann man sie bearbeiten. Akazienholz aber ist in beiden Richtungen schwer zu bearbeiten. Es stellt sich auf. Aber Gott ist so gut und so perfekt und so weise, dass er auch diese schwierigen Hölzer bearbeiten kann und zu seinem Ziel kommt. So nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt oder zu glauben in Zeiten und Situationen, wo nicht kommt, was wir gerne wollten, dass Gott uns verlassen hätte oder dass er sich zurückgezogen hätte oder dass wir nicht gut genug sind in seinen Augen. Deswegen arbeitet er ja an uns. Deswegen bleibt er ja dran. Eins ist ganz sicher, Gott hat alles im Griff. Genauso wie diese Mutter dann ihren Sprössling. Und alles, was er tut, ist gut, beziehungsweise führt zum Guten, muss uns zum Guten dienen. Alles, was unter seiner Zulassung geschieht, muss dir zum Guten mitwirken. Das ist eine Tatsache, das ist, was dieses Wort hier aus dem Römerbrief uns sagt. Denen, die ihn lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hier muss man auch nochmal aufpassen. Nach seinem Vorsatz heißt es hier. Nicht nach unseren Vorstellungen. Das ist etwas anderes. Wir müssen lernen, im Gehen mit Gott unsere Vorstellungen, die wir haben, die oft verbunden sind mit den Wünschen, die wir hegen, mit den Bedürfnissen, die an Wünsche gekoppelt sind, dass wir das mehr und mehr dem Vorsatz Gottes anpassen und der Wahrheit anpassen. Sonst gehen wir leicht an manchen Stellen fehl und sind dann irritiert. So, es geht nach seinem Willen und nicht nach unseren Wünschen. Und da geht es auch nicht, dass ich nur zwei Bibelstellen raussuche, wo es zum Beispiel heißt, alles, was ihr bittet im Gebet, das wird euch werden. Dann muss ich auch alle anderen Schriftstellen mit dazuziehen, die das als ganzes Bild dann darstellen. Ja? Alles, was ihr bittet im Gebet, jawohl, nach seinem Willen heißt es dann auch noch. Ja, und anderes kommt auch noch dazu. Dann ergibt sich ein Bild. Wenn ich nur eine Stelle herausnehme, dann wird es verwirrend, weil es sich nicht so ereignet oftmals, wie diese Stelle dann sagt. Weil es da auch noch andere Dinge gibt, die dann ergänzend hineinwirken und die muss ich auch sehen. Sonst bekomme ich den Eindruck, ja, entweder das stimmt nicht, oder ich stimme nicht, irgendwas passt jedenfalls nicht. Und manche tun sich schwer zu erkennen, dass drei verschiedene Wahrheiten ergänzend nebeneinander laufen. Und sie empfinden das als ein Spannungsfeld, weil sie gerne nur das eine hätten. Was ich bitte, wird mir werden. So, Gott, jetzt musst du aber. Du hast es gesagt. Ja, Gott hat anderes auch noch gesagt. Auch das ist wichtig, dass wir das sehen und mit hineinnehmen in unsere Theologie, in unser Denken über Gott. Jetzt in der Vorbereitung, da bin ich über eine Stelle geraten, die fand ich auch super. Jeremia 42, Vers 6. Dort heißt es, es sei Gutes oder Schlechtes. Auf der Stimme des Herrn, unseres Gottes, werden wir hören. Schlechtes? oder die Elberfelder sagt es jetzt so, es sei Gutes oder Böses, wir wollen hören auf die Stimme des Herrn unseres Gottes, damit es uns gut geht, wenn wir auf die Stimme des Herrn unseres Gottes hören. So, das heißt hier, egal Gott, egal was du vorhast, egal was du sagst, egal was von dir jetzt rüberkommt, wir wollen auf jeden Fall auf deine Stimme hören, ob es Gutes oder Schlechtes ist. Egal was du sagst, Gutes oder Böses. Böses? Kann Böses von Gott kommen, Schlechtes von Gott? Nein, natürlich nicht, in dem Sinn nicht. Hier geht es nicht um Schlechtes oder Böses im moralischen Sinne. Ja? Denn nichts, was moralisch böse ist, kommt von Gott, weil Gott ist durch und durch gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, ja, dass hinter allem, was Gott sagt und tut, auch die Dinge, die uns nicht gut erscheinen, immer eine positive Absicht steckt, die er verwirklichen möchte in unserem Leben. Auch wenn es negativ scheint und für den Moment eben nicht dem entspricht, was wir gerade wollen, steckt hinter dem gut gemeinten Negativen immer etwas Positives. Zum Guten hin. Zum Guten hin. So, deshalb kann auch Salomo im Buch der Prediger sagen, Prediger 7, Vers 14, am Tag des Glücks sei guter Dinge, und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Ihm ist nichts entglitten. Oder Jeremia in den Klageliedern schreibt er folgendes in Klagelieder 3, Vers 38. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Gute und das Böse hervor? Er ist nicht unser Wünscheerfüller, sondern er tut und sagt, was gut ist für uns. Auch wenn es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle von uns ganz anders empfunden wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die Gott lieben, das sind die, die Gott vertrauen. Die lieben ihn, weil er die Wahrheit ist, weil er durch und durch gut ist und weil er es durch und durch gut meint. Und wenn er uns dann einen Weg führt, der nicht so gut ist, dann wissen wir trotzdem, es wird gut werden. Er hat immer nur Gutes im Sinn. So, und deshalb kann auch Hiob, dem ja wirklich nichts erspart blieb, seine eigene Frau zurechtweisen, als sie ihm vorschlägt, doch endlich Gott den Laufpass zu geben, der so viel Unglück zulässt und so viel Schwieriges und so viel Leid zugelassen hat. Und in Hiob 2, Vers 10 lesen wir dann, er aber sagte zu ihr, wie eine der Gottlosen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Dann heißt es im Nachsatz, bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Er hat recht geredet. Es war die Wahrheit, Hiob hatte etwas verstanden. Er hat zwar nichts mehr kapiert, nachdem das alles passiert war, aber dennoch hat er Dinge von Gott verstanden. Er konnte nicht mehr alles einordnen, was ihm da geschehen ist. Aber dennoch hat er an Gott festgehalten. So, und wie ist es bei uns? Glauben wir und vertrauen wir Gott nur insoweit, wie es uns angenehm ist, wie alles gut ist? Vertrauen wir ihm nur dann, wenn alles unseren Vorstellungen gemäß geht. Wenn er sich mit unseren Vorstellungen verträgt und es uns gut geht. Oder können wir sagen, wie es hier in Jeremia 42 heißt, es sei Gutes oder Schlechtes. Herr, auf deine Stimme will ich hören. Und dem vertraue ich. Wir wissen aber, egal was ist, ich bin in deiner Hand. Du wirst nichts zulassen über mein Vermögen. Natürlich merken wir da, wie weit unser Vermögen geht, wie viel uns Gott zutraut. Aber ich weiß, dass er es tut, weil er uns zum Guten etwas geschehen lässt. bedeutet nicht, dass wir alles hinnehmen, was passiert. Wir beten. Sagen, Herr, setz uns hier frei und hilf uns hier und tu da. Und bitte Gott, wir legen dir das hin. Und danke dafür, dass du dich darum kümmerst. Jawohl. Und bei vielen Dingen ist es so. Gott greift ein und er wirkt und er tut es. Genau. Aber es gibt Dinge, die sind scheinbar nicht von der Stelle zu bewegen. Und du kannst machen, was du willst. Ja. Bittest einen Bruder, eine Schwester, eine Gebetskette. Ganzes Land betet möglicherweise für eine Sache. Und Gott handelt nicht so. Gibt's das? Ja, das gibt's. Es wird nur selten zugegeben. Weil man meint, damit Gott keinen Gefallen zu tun. Aber natürlich gibt's das. Aber nicht, weil wir so schwach gebetet haben oder so schwache Gläubige sind, sondern weil Gott seinen Plan hat, den wir möglicherweise an dieser Stelle nicht durchblicken. Und dann sind hier diese Stellen, wo es heißt, Herr, aber du bist da und du weißt es. Und ich weiß es auch, dass du da bist und alles in deiner Hand hast. So, ob er uns errettet oder nicht, ob er uns herausholt aus dem Feuerofen oder nicht, wir werden auf jeden Fall der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen, sagten die drei Männer im Buch Daniel, als ihnen großes Ungemach drohte. Egal was Gott tut, egal was er nicht tut, wir vertrauen ihm. Wir vertrauen ihm. Es sei Gutes oder Schlechtes. Denn alle Dinge müssen denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. So, das ist die Botschaft des heutigen Tages, die zu manchen ganz besonders geredet hat. Lasst euch nicht irreführen von Lehren und Theologien, die euch nur sagen, dass es euch immer gut gehen wird. Wir werden Dinge durchleben, die nicht so gut sind. Aber wo Gott mitten dabei ist und wo er sich offenbart in einer Tiefe und einer Art und Weise, wie wir es sonst nicht erleben würden. Und dass sein Handeln an uns immer nur zum Guten führt. Aber er dazu alle Dinge gebraucht. So lasst euch nicht des Feuers, das ihr auch durchleiden müsst, da komisch sein. Das wollen wir nicht. Ich auch nicht. Wirklich. Es gibt immer wieder mal Zeiten, wo ich bete, Herr, mach mit mir, was du willst. Und ich will, dass du mich so formen kannst, wie du willst. Und dein Wille geschehe. Und ich habe manchmal, das ist kein Schmäh, ich habe manchmal Angst, so etwas zu beten. Weil ich weiß, was es bedeutet, wenn Gott Hand anlegt. Er benutzt alle möglichen Umstände. Und es kommen garantiert Dinge, die ich so nicht mag. Aber manches geschieht auch einfach durch Erkenntnis. Plötzlich gibt dir Gott etwas und der Groschenfeld, ein ganzer Kronleuchter geht dir auf. Ja, auch das. So die Art und Weise, wie Gott mit uns verfährt, wie er mit uns umgeht, wie er uns formt, ist durchaus sehr flexibel und unterschiedlich. Und wir können ihn nicht irgendwie in eine Schublade packen und meinen, so funktioniert es immer. Nein. Alles ist Gott zu Diensten. Alles. Und das möchte ich von Herzen bejahen und ich hoffe, du auch. Weil das gut ist. Ich weiß nicht, was gut ist an manchen Stellen, aber er weiß es, was für mich gut ist. Und was für dich gut ist. So, wollen wir uns dem stellen? Dann lasst uns mal aufstehen.